Hallo ihr Lieben, buongiorno zu Zuckerfrei beginnt im Kopf, deinem Podcast für dein zuckerfreies Leben, aber vor allen Dingen dein Leben, wo du bestimmst, was du isst, wie es dir geht, was du erreichen möchtest, das Leben, wo du einfach 100% autonom, selbstbestimmt bist und ganz viel weißt, ganz viel über ja, Industriezucker weißt, was wo drin ist, wo du der Chef wirst, der Herr wirst über das, was in deinen Körper reinkommt, denn wirklich, wir kümmern uns so oft um unsere Einrichtung, um schöne IKEA-Möbel, um das Benzin in unserem Auto oder egal was. Und wir, ja, wir vergessen so oft, dass am Ende, ist es wirklich so abstrakt eigentlich und einfach wiederum, das, was wir in uns reintun, maßgeblich bestimmt, wie wir uns fühlen. Weil wir kennen alle die Verbindung zwischen unserem Darm und unserem Gehirn. Der Vagusnerv, also was in uns drin ist, das bestimmt einfach total, was wir für Gedanken haben, total, wie mutig wir sind. Es gibt sogar Studien darüber, dass unsere Darmbakterien Einfluss auf unsere Partnerwahl haben. Also es ist irre, was alles damit zusammenhängt. Und ja, was wir oder was du in dich reintust, bestimmt, wer du bist. Und wir kennen alle diesen Spruch, du bist, was du isst. Und alle haben es schon 93.000 Mal gehört. Ich inklusive, bis ich selber gemerkt habe, wie krass einfach sich so viel verändert, wenn du darauf achtest, was du in dich reintust. Also wie dein Umfeld, wo du darauf achtest, wo du bist, wie das, wo du gerade bist, beeinflusst, wie hocheffektiv du arbeiten kannst, wie du, wenn du zum Beispiel lernen musst oder arbeiten musst, wahrscheinlich in einem aufgeräumten Ort bist. So ist es auch mit unserer Ernährung. Also unsere Ernährung beeinflusst, wer wir sind und auch tatsächlich, wie wir aussehen, also unser Gewicht, unsere Haut, unsere Haare, unser Haarwachstum, also von innen und außen. Und ja, darum geht's heute auch in dieser Folge. Es gibt ein Podcast-Interview, aber bevor ich dir sage, mit wem, wollte ich mich ganz kurz noch bedanken. Ich mache jede Woche das Zuckerfrei-Live-Backen. Wenn du die Folge hörst, hatten wir das Backen-Live-Backen heute, denn heute ist Montag und Montagabend kommen immer die Folgen, also Dienstagvormittag. Und wir haben Stimmen, wir haben, ich mache das mit Andrea, meiner Kollegin, also es sind so viele Menschen, die jetzt sagen, was, wir machen uns jeden Abend Snickers, wir machen uns Raffaellos, wir wollen gar nicht mehr die echten, weil es wirklich den echten, also dem Sugarholic Snickers in nichts nachsteht. Und zuckerfrei werden heißt eigentlich, die richtigen Alternativen kennen, clever sein, Hacks haben, mit anderen zusammen backen, weil es gibt immer wieder Videos, die man kennt oder man hört was, aber ich glaube, dass dieses zusammen Sachen tun gar nicht so schlecht ist. Und ja, also sei einfach dabei, mach mit, schnapp dir deinen Kaffee, schnapp dir deinen Tee, schick mir diese Woche zuckerfrei live backen, ich send dir die Zutaten und wir machen das einfach zusammen und du hast die ganze Woche geile Süßigkeiten und während ich das sage, rieche ich aus dem Ofen von unserem Live-Backen die Vanille-Schoko-Muffins, die ich heute Abend sowas von essen werde. Also wirklich, sei einfach dabei, zuckerfrei werden ist wirklich viel einfacher, als du denkst. Und ja, manchmal braucht man einfach das richtige Umfeld. Und heute in dieser Folge freue ich mich riesig, denn ich habe es gerade schon kurz angeteasert, dass Industriezucker und Ernährung nicht nur unser Innen bestimmt, sondern auch unser Außen. Das ist meistens der Grund, warum man sich damit beschäftigt. War bei mir auch so, bis ich das ganze Innenleben und die Veränderung entdeckt habe. Und es kommt eine waschechte Italienerin in den Podcast, oder war sie schon, Alessia. Und Alessia ist Abnehmcoach. Und ich habe Alessia kennengelernt in München. Wir haben zusammen mit Andrea von Naschnatur, haben wir in einer ganz wunderschönen Küche zusammen Sachen gedreht und uns kennengelernt. Und sie ist unglaublich spannend, unglaublich klug, eine sehr schöne Frau auch. Und sie weiß unfassbar viel über Ernährung, über Abnehmen, was es braucht, über die Prozesse im Körper. Sie ist wirklich eine unglaublich spannende Frau, die auch so gut nochmal erklärt hat, was Insulinresistenz ist. Das sind immer alles so Worte, wo man denkt, ja, man weiß, was es ist, aber es ist so, so gut erklärt. Und sie ist wirklich, sie ist Medizinerin und sie hat einfach so ein Know-how. Also hör so gern rein. Ich war danach auch so, oh Mann, ey, was Wahnsinn, irre. Also hör so gern rein. Es ist wirklich eine total spannende Folge. Ich habe, glaube ich, 130 Fragen gefragt. Und ja, ganz viel Freude mit der Folge. Also dann sage ich ciao, buongiorno, liebe Alessia. Ich bin heute hier mit einer waschechten Italienerin. Wir haben uns kennengelernt, ich weiß gar nicht, vor einem Monat oder so war das, glaube ich, ne? In München.
Genau.
wunderschönen Studioküche, weil du unter anderem mit Andrea von Naschnatur Videos gedreht hast, denn du bist Abnehmcoach, du bist Molekularmedizinerin, du hast einen riesengroßen Instagram-Kanal, ist es, glaube ich, bei dir, machst tolle Videos, wirklich, seitdem ich dich abonniert habe, ich bin immer so inspiriert, ich sehe immer, das macht sie, also ich liebe auch, wie du diese Videos machst. Du hattest auch eins mit so einer italienischen Oma oder so, habe ich letztens gesehen, das fand ich auch mega, was italienische Nonnas sagen. Und ich habe dich damals schon gefragt, ob du Lust hast, in den Podcast zu kommen, weil, ja, ich weiß, dass du dich komplett mit dem Thema auch Abnehmen beschäftigst, du coachst Leute darin und viele Leute, die zuckerfrei werden, wollen erstmal abnehmen. Und ja, ich fand dich einfach spannend. Also nimm uns mit. Was machst du? Wie ernährst du dich? Was rätst du? Was sind deine Tipps? Wir freuen uns.
Ja, hi erstmal. Ich freue mich auch, dich zu sehen und hier zu sein, Leandra. Ich finde dich auch spannend, mal so ganz nebenbei. Genau, ja. Fangen wir erstmal ganz langsam an. Stell mir eine Frage, weil ansonsten, glaube ich, blabber ich einfach los.
Okay, dann frage ich mal, was machst du genau?
Genau. Also jetzt in meinem Alltag, ne? Also ich komme aus der Richtung, dass ich nicht nur auf Instagram tätig bin und dort Tipps gebe, sondern ich berate meine Klienten dabei, ihr Gewicht zu managen und in meisten Fällen Körperfett zu reduzieren und Gewicht zu halten, dann intuitiv, wenn sie Lust haben, darauf auch Muskelaufbau und so weiter, aber hauptsächlich geht es um Körperfettreduktion. Und da spielt natürlich ein gesunder Lebensstil und eine gewisse Ernährungsweise eine Rolle, weil ohne die Abnehmen die Hölle ist. Ja, also wenn man versucht, einfach nur ins Kaloriendefizit zu gehen, also das ist auch das, was notwendig ist für eine Abnahme, denn dein Körper wird niemals sagen, hey, ich lasse jetzt einfach meine Energiereserve los, wenn genug von außen reinkommt. Also es muss immer ein gewisses Energiedefizit herrschen. Ja. Das muss man dann eben so wählen, dass es für einen angenehm ist. Aber das ist so der Grundstock. Wenn aber nicht der Nährstoffbedarf gedeckt wird, dann ist Abnahme extrem unangenehm, weil man eben viel Hunger hat und nicht zu einer Sättigung kommt. Und ja, das ist ein großer Teil meiner Beratung, aber auch solche Sachen wie Sport, Schlafoptimierung, Mindset, spielt da auch mit rein, ne? Letztendlich ein ganzheitlicher Ansatz zum Thema Abnehmen und Gewichtsmanagement. Genau.
Ich habe auch auf deiner Website gesehen, die fünf Säulen der, wie hast du das genannt, die fünf Säulen des der Ernährung oder des Lebensstils, hattest du, glaube ich,
Genau.
auch. Das war so ganz spannend, da habe ich auch gesehen, dass du das komplett so nimmst, Ernährung, Schlaf, Mindset, dass du das so komplett nimmst. Also das fand ich
Ja.
mega.
Lass mich jetzt nicht lügen, ich muss selber mal nachgucken. Ich glaube, die fünf Säulen der, ich habe es gerade selber nicht im Kopf. Ist schon lange her, dass ich das geschrieben habe. Ich kann es nicht sagen, aber letztendlich geht es um die sechs Säulen deiner Gesundheit. Ich glaube, ich habe.
Genau. Das war eine Gesundheit. Das
Genau.
war mega cool. Und ich bin so gespannt, weil wie kamst du denn, wie wird man denn Abnehmen-Coach? Also wie das?
Ja, das war nicht mein anfängliches Ziel. Also ich habe nicht mit meinem Studium aufgehört und habe dann gesagt, hey, ich werde jetzt Abnehmcoach, sondern eigentlich bin ich in die molekulare Medizin rein, weil ich was mit Medizin machen wollte, aber ich wollte keine Ärztin werden, weil ich wusste von meiner Mutter, oh, wie das in der Klinik ist und dass ich das nicht machen wollte und dass ich nicht diesem klassischen schulmedizinischen System unterliegen möchte. Ne? Und auch einfach, ich hatte schon so ein bisschen im Gefühl, okay, ja, ich möchte einfach nicht in der Klinik arbeiten, das war nichts für mich. Und habe mir dann das angeguckt, letztendlich molekulare Medizin, der Studiengang ist ausgelegt dafür, dass man in die medizinische Forschung dann geht und dann eben ja, mit Zellen arbeitet, mit auch Tierexperimenten arbeitet und ja, halt in letztendlich, je nachdem, in welchem Feld man ist, medizinische Forschung weiterbringt, ob das Krebsforschung ist. In meinem Fall, wofür ich mich dann für die Bachelorarbeit entschieden habe, war Adipositas-Forschung. Also, was hat das alles auf sich mit dem Thema Übergewicht? Und ich will da jetzt nicht zu tief reingehen, aber es hat bei mir zu tun gehabt mit einem Gen, das manche Leute haben und das so ein bisschen, ja, eine Mutation, Polymorphismus war und wie sich das auf das Gewicht und so weiter auswirkt. Und das habe ich so ein bisschen in meiner Bachelorarbeit, ja, erforscht, würde ich sagen. Genau, ein bisschen aufgearbeitet. Genau, und fand das ganz spannend. Ich fand die Theorie mega spannend. Also dieses Ganze zu lernen, wie funktioniert der Körper, wie funktionieren Organe, was ist da so dran? Ich habe aber gemerkt, dass mir das klassische System da wieder so ein bisschen ja, missfallen ist, sag ich mal. Oder es hat mir nicht so gut gefallen, weil es zum Beispiel, wir darüber geredet haben, ja, okay, wie entsteht Diabetes? Und wenn du dann letztendlich verstehst, ah, okay, da ist einfach viel Zucker im Körper und den kann man nicht mehr in die Zellen reindrücken, weil die nicht mehr haben will. Und deswegen steigt dann der Blutzucker und führt halt zu Prozessen, die toxisch sind für Organe und so weiter. Das ist cool, das zu lernen. Und dann haben wir darüber geredet, welche Medikamente man dagegen gibt, aber nie darüber, warum das entsteht oder wie man das halt revidieren kann beziehungsweise präventiv vorbeugen kann. Und das weiß ich noch, da habe ich mich gemeldet und habe dann gefragt, ja, wie entsteht das denn und was kann man denn dagegen machen? Also muss man da weniger Kohlenhydrate essen oder was ist da los? Und ich habe keine Antwort bekommen. Also es war so ein bisschen so, okay, Alessia, warum fragst du das? Das war so ein bisschen das, was so durch den Vorlesungssaal geschwebt ist. Und da habe ich gemerkt, meine Denkweise ist so ein bisschen anders, als es das System lehrt. Was ganz normal ist, das stellen wahrscheinlich viele auch Humanmediziner fest, im Studium wird halt das Grundwissen erstmal gegeben und Thema Ernährung und was man so machen kann dagegen, jetzt vom Lebensstil her, wird nicht so sehr betrachtet, weil man oft ausgeht davon in der Medizin, dass der Patient unwissend und faul ist. Und das ist schade. Aber das stimmt ja auch nicht, ne? Sonst wird es ja auch solche Podcasts wie den hier nicht geben.
Naja. Oder dich, schon, dass du das alles gemacht hast. Aber ich finde es krass, Alessia, dass du erstmal dich getraut hast, das zu fragen. Und ich finde es so Wahnsinn. Hat es außer dir dann keiner kam auf die Idee, dass du sowas in die Richtung zu fragen? Weil das ist ja eigentlich total, du hast jetzt nicht irgendwas gefragt, du hast einfach gefragt, wie kann man denn einen Step vor den Tabletten machen oder vor den Spritzen eigentlich, ne?
Das ist halt was in der Vorlesung sonst nicht so aufkommt. Vielleicht hat wer anders dran gedacht, aber es hat keiner ausgesprochen. Und das war halt oft so. Ne? Das ist bei vielen, auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, geht es halt immer nur, was passiert im Körper genau, was gerade schief läuft, aber die Wege dahin, für welche man auch verantwortlich ist und was man da machen kann, wird mich nicht behandelt. Das wissen aber viele Mediziner auch nicht. Also wenn du zum Arzt gehst und fragst, wie kann ich mich ernähren, der hat in den meisten Fällen keine Ahnung. Bis vor ein paar Jahren wurden Ernährungsmediziner auch krass belächelt, dass das keine richtige Fachrichtung ist und so weiter. Also ja, es wird immer noch von manchen Fachgruppierungen, würde ich sagen, immer noch kritisch beäugt, sage ich mal so. Genau.
Das war mir gar nicht klar. Ist ja irre, dass du das sagst. Ja, das ist mega, dass ich die jetzt hier im Podcast habe, weil ich habe mich immer auch beim Arzt immer, ich habe mich immer gefragt, krass, ich habe auch eine Freundin, Franziska, die ist Apothekerin und hat dann ihre eigene Apotheke und alles dann irgendwann abgegeben. Also die hatte wirklich ihre eigene, weil sie meinte, das ist so ein Quatsch, was wir hier alles, wir geben Tabletten, dann geben wir Magenschutztabletten, dann geben wir das, aber warum das Ganze kommt, darüber spricht keiner oder ganz wenige oder jetzt so Leute halt wie du oder sie.
Ja, die haben es einfach, also man hat es einfach nicht so auf dem Schirm. Immer in der Schulmedizin, es wird besser. Der Trend geht dahin, dass sich viel mehr Leute für ihre Gesundheit interessieren. Und das ist eine super schöne Entwicklung. Ich sehe, natürlich gibt es auch das Gegenteil. Ja, also auch in den Anfangszeiten meiner Selbstständigkeit habe ich halt nach Möglichkeiten gesucht, auch mit Ärzten in Kontakt zu treten und zu sagen, hey, wenn ihr jemanden habt, der abnehmen möchte, könnt ihr mich vielleicht empfehlen? Könnt ihr da vielleicht was sagen? Weil ihr habt dafür ja keine Zeit und vielleicht hat die Person dann dadurch einen Anknüpfpunkt, wo sie hingehen kann. Ne? Es braucht ja auch, das finde ich ganz wichtig, habe ich auch mit einer anderen Freundin, die Frauenärztin ist, besprochen, dass ich meinte, man muss sich halt als Arzt ja auch nicht überall auskennen. Kann ich ja auch nicht, ne? Ich muss ja auch zugeben, ich bin keine Internistin, ich bin keine Neurologin und was auch immer. Aber zumindest Bücher empfehlen zu können oder Ansprechpersonen, das ist schon so viel wert und kann der Person halt vor einem einen Anknüpfpunkt geben. Aber das wird halt oft nicht gemacht. Entweder fühlen sie sich in ihrer Expertise gekränkt, weil sie es nicht wissen und sagen dann einfach, oh, das ist Blödsinn. Oder sie sagen, keine Ahnung, scheint wohl nichts so Interessantes zu sein, weil sonst hätte ich es ja schon mitbekommen.
Ja.
Weil sie sich in dem Sinne nicht weiterbilden. Das ist schade. Ne? Deswegen, genau. Und in der Forschung habe ich halt dann gemerkt, dass es mir nicht so gut gefällt, weil es viel darum geht, wie Laborarbeit funktioniert und nicht, also man braucht sehr lange, bis man zu einem Ergebnis kommt. Und eigentlich alle oder viele wichtigen Punkte, die wir für unseren gesunden Lebensstil brauchen, weiß man schon, sind schon erforscht. Und von dem her war es für mich dann ab einem Punkt sinnvoller zu sagen, okay, ich nehme dieses Wissen und gebe das lieber weiter, anstatt dass ich neues Wissen schaffe, was so spezifisch ist, dass es das Ganze nur ergänzt. Aber diese Grundpfeiler sind schon da. Ja, also man muss nicht in seiner Tiefe Schlaf verstehen, um gut zu schlafen.
Ja.
Ne? Und von dem her habe ich dann gesagt, nö, habe ich keine Lust auf Forschung, habe dann dem Ganzen den Rücken gekehrt und habe dann gesagt, ja gut, was mache ich jetzt? Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei einem Gesundheitsberater. Genau, und fand das dann so gut, dass ich gesagt habe, hey, ich will das auch machen. Und dann habe ich es einfach gemacht, weil es mein Berufsfeld, wie ich es mir vorgestellt habe, nicht gab. Lustigerweise, ich habe mir überlegt, ob ich klinische Ernährungsmedizin studieren soll im Master. Und mir ist glücklicherweise gelungen, sozusagen, ich war zu kurz, zu knapp davor, vom Zeitabstand war das Ganze geplant, sodass ich nicht reingekommen bin, weil das mit dem Englischtest und so nicht geklappt hätte. Das wäre in Kopenhagen gewesen. Und dann war es eigentlich mein Glück, dass ich es nicht gemacht habe, weil dadurch hatte ich eine Blaupause, wo ich gesagt habe, okay, was mache ich jetzt? Und habe mich dann einfach im Thema Ernährungsberatung weitergebildet und dann einfach gesagt, ja gut, ich mache das jetzt. Weil, wie gesagt, in die Klinik will ich ja eigentlich gar nicht und das gar nicht. Und das wurde mir dann erst klar. Genau.
Warum meinst du, sind Leute, nehmen Menschen zu? Also, warum meinst du, nehmen Menschen zu unproportional zu dem, was die natürliche Statur, also die, jeder hat ja so eine Grundstatur und die nimmt zu oder zu viel ab. Warum passiert das, meinst du?
Also letztendlich, in erster Linie, hat es immer mit einer Energiebilanz zu tun. Du nimmst zu, wenn du über deiner Energiebilanz bist, also wenn du mehr isst, als du verbrauchst, dann muss halt die Energie irgendwo hin. Und das Einfachste, um das zu speichern, ist Fett. Ja? Wenn man auch viel Training betreibt, dann wird zum Teil daraus Muskel. Wenn man das aber nicht tut, dann wird daraus einfach Fett. Ja? Und das ist die beste Möglichkeit, Energie zu speichern. Total praktisch, total effizient, super Sache. Dann wieder Keller zu Hause sozusagen vom Haus. Klar, wenn man das sehr, sehr gut macht, wird es irgendwann zu viel, aber das ist so letztendlich der Punkt, auf den es ankommt, Energiebilanz. Wenn man sein Gewicht halten möchte, isst man so viel, wie man verbraucht. Wenn man abnehmen möchte, muss man ein bisschen weniger essen, als man verbraucht. Das sind so die Grundzüge. Was da aber natürlich auch mit dazu kommt, ist, letztendlich ist Fettanbau oder Fettabbau ein Stoffwechselweg, der natürlich funktionieren muss. Ja? Mit Fettanbau haben die meisten weniger Probleme, aber Fettabbau kann dann problematisch werden, weil die Nährstoffe dafür zum Beispiel nicht da sind oder Hormone einem im Weg stehen. Also vor allem Schilddrüsenhormone, ja, oder Stresshormone. Und diese Sachen sollte man natürlich mit ins Bild nehmen, damit die Abnahme auch funktioniert. Eine Sache, die jetzt in Bezug Thema Zucker auch interessant ist, ist zum Beispiel Insulinresistenz. Sehr viele Leute sind insulinresistent und wissen es nicht mal mehr. Und da dann weniger zu essen, funktioniert nicht, weil der Körper nicht versteht, dass nicht genug Energie da ist. Das ist dann ein Problem hormonell hier auch wieder. Da muss man erst das auflösen, um dann weiterzukommen.
Auch, weil ich habe einen Freund oder einen Kollegen vom MDR, Marit Richard, mit dem mache ich auch ganz viel zum Thema zuckerfrei und der hat das. Und ich weiß, dass er nimmt zum Beispiel auch keine, also ist gar kein Dattelfan oder so, der sagt wirklich leer, ich bin insulinresistent, der hat auch immer diesen Pflaster, um zu gucken, wann was hochgeht. Der hat mal eine Zeit lang wirklich zu knapp 15 Kilo mehr oder so gewogen, ist jetzt ein super schlanker, schöner Mann, aber hat es rausgefunden und war davor ganz lost und wusste nicht, was los ist.
Ja, genau.
Aber wie genau habe ich ihn gar nicht gefragt. Vielleicht kannst du uns das nochmal sagen, wie man das auflöst, wenn da irgendwie der Körper das nicht versteht.
Also, womit das Ganze korreliert und was es wahrscheinlicher macht, ist, wenn man zum Beispiel einen sehr niedrigen Muskelanteil hat. Und im Gegensatz dazu, also das ist das Allerwichtigste, weil auch Personen, die sehr dünn sind und wo man es nicht erwartet, ich habe zum Beispiel letztens erst ein Video auf Instagram gesehen, wo einer erzählt hat, hey, guck mich an, guck, wie ich aussehe, ganz normale Frau, ich bin insulinresistent, ich habe Diabetes, ja. Also da ist es sogar die nächste Stufe. Und das liegt daran, dass sie zum Beispiel persönlich keine Muskulatur hat, wo man den Zucker irgendwo hinschieben kann. Ne? Genau. Und das Zweite, was mit dem Ganzen korreliert, ist natürlich Körperfett und 3 Zentimeter Umfang an Körperfett reduzieren die Insulinsensitivität um 10%, beziehungsweise erhöhen die Insulinresistenz um 10%. Ja, und das muss man sich auch mal bewusst machen. Okay, also umso mehr Körperfett ich habe, desto insulinresistenter bin ich wahrscheinlich. Es ist möglich, übergewichtig zu sein und das nicht zu haben, aber es ist eher untypisch, weil Körperfett zusätzlich diese Stoffwechselwege fördert, die dazu führen. Und was letztendlich passiert ist, also ich kann es ja mal ganz grundlegend so ein bisschen aufdröseln. Letztendlich ist es so, dass wenn man was isst, vor allem Kohlenhydrate enthalten Glucose. So, und das ist der Blutzucker, ja, oder der kleinste Zuckerbaustoff, in den das Ganze beim Verdauen abgebaut wird. Und dann hat man eben Glucose, Fructose, aber in meisten Fällen Glucose, Traubenzucker, genau. Und dann wird das über den Darm aufgenommen und kommt ins Blut. Und das ist gut. Zucker ist wichtig, Zucker gibt uns Energie. Ja? Also ein gewisses Maß an Glucose im Blut ist wichtig, damit alles so funktioniert, wie es soll. Vor allem unser Gehirn und bestimmte Speicheldrüsen zum Beispiel oder andere Drüsen sind von einer gesicherten Zuckerlieferung abhängig. So. Das Problem ist, wenn das zu viel wird. Und beispielsweise, ich esse jetzt einfach rein Haushaltszucker. Ja, ungefiltert, dann ist das nur Zucker. Dein Darm muss da nicht groß irgendwie Anstrengungen betreiben, um das zu verdauen und kann das direkt ins Blut mit reinnehmen. Und dann hast du halt sehr viel Zucker auf einmal im Blut. Und es gibt so eine Schwelle, also man sagt so 130 Milligramm pro Deziliter, wenn man so einen Sensor hat. Habe ich lustigerweise auch gerade im Test. Ja. Was sagst du?
Ah, da hast du den an, oder was? Den Sensor?
Ja, ich habe den gerade an.
Genau. Hast du eine Jacke? Ach, krass.
Genau, den habe ich. So. Mit dem fand ich es ganz lustig, dass du das gesagt hast. Genau, mit dem kann man das zum Beispiel nachvollziehen. Und ab so, wie gesagt, 130 Milligramm pro Deziliter bezeichnet man das als Blutzuckerspitze, beziehungsweise eine Veränderung von 30 Milligramm pro Deziliter. Genau, wenn das jemand in Zahlen haben möchte. Und das ist dann halt einfach nicht gut für Gefäße, für Organe, weil die halt verzuckern so ein bisschen. Also es macht halt sehr viel Stress für die Zellen, die das abbekommen und kann auch dazu führen, dass das abstirbt. Ja, oder dass diese sich entzünden und so weiter. Deswegen hat das auch mit Gefäßerkrankungen zu tun, wenn man Diabetes hat. Oder deswegen, wenn das nicht behandelt wird, sterben so kleine Gefäße ab in Händen und Füßen, Nerven sterben ab. Man kann, wenn das nicht behandelt wird, von Diabetes ja sogar blind werden und alles. Also alles stimmt irgendwann ab, wenn es zu viel Zucker abbekommt.
Ehre,
Kommt es
oder?
einfach total aufs Maß an. Ja, total. Also es ist auch wirklich gut, dass diese Krankheit so gut behandelbar ist, weil es echt nicht schön ist. Also so ein diabetischer Fuß ist echt gruselig, ja.
Geht da genau? Also du hast jetzt eben gesagt, also Entzündung ist ja so die erste Form von Zucker, zu viel Zucker. Und das zweite hast du jetzt gesagt, Absterben von Gefäßen. Und dieser diabetische Fuß ist dann ein Fuß, wo quasi nur Entzündungen und angegriffene Zellen sind. Oder wie
Also
kann man
zum Beispiel beim diabetischen Fuß ist es so, die Person, wie gesagt, hat Diabetes. Dadurch, durch diesen hohe Blutzuckerwerte, gehen kleine Nerven kaputt, in zum Beispiel der Haut. Und im Gegensatz zu den Händen, unsere Füße sehen wir nicht die ganze Zeit. Und wenn die in Socken sind und in Schuhen, bekommt man halt vielleicht nicht mit, dass die verletzt werden, weil man es nicht mehr spürt. Und dann kann sich das entzünden und halt nekrotisch werden. Das bedeutet, dass großes Zellenabsterben und dann kann, also es kann so weit führen, dass man den Fuß amputieren muss. Sowas gibt es heute auch immer noch, weil man es nicht merkt, ja, weil man es nicht spürt, weil man eben kein Gefühl mehr im Fuß hat, in diesen Nerven. Genau.
das,
Deswegen.
also wie merkt ihr, also wenn du jetzt sagst, die Person, die diesen diabetischen Fuß hast, weil so viel Entzündung und Zucker und das Ganze im Körper ist, aber wie merkt die Person das denn dann?
Wenn die
Also
Socke auszieht und der Fuß ist schwarz.
das ist ja
Also
krass.
du hast halt dann auf einmal ein abgestorbenes Glied an dir dran, ne? Und das, du merkst, also irgendwann merkst du es schon, weil das auf deinen Körper geht. Also diese ganze Entzündung, das ist ja, es hat ja einen Grund, dass der dann amputiert werden muss, weil sonst ab einem bestimmten Level, wenn sich da auch Bakterien absetzen und so weiter, könntest du ja davon sterben. Deswegen muss man den ja auch amputieren, ne? Um jetzt mal so weit zu gehen. Ich will das Bild jetzt zu krass zeichnen,
Nein, das ist gut,
aber
dass du das Bild zeichnest, weil klar, das ist jetzt das ist der schlimmste Fall, aber
ja.
ich finde es schön, dass du das gerade erzählst, weil das ist so wichtig, weil das ist so weit weg. Wir denken alle, wir kriegen nie sowas. Also mich inklusive, aber es ist so schön, dass du das sagst, weil die Frage wäre jetzt, was können wir denn aktiv, proaktiv tun, wie du das in einem Studium gefragt hast, um
Ja.
eben beispielsweise insulinresistent und entzündeten Körper zu haben.
Ja, genau. Von da aus können wir dann kurz noch, kann ich noch kurz beschreiben, wie es weitergeht, wenn dieser hohe Blutzucker ist, ne? Weil ich habe auch mal einen hohen Blutzucker, aber das macht nicht gleich Diabetes, sondern das ist passiert, wenn das oft passiert. Also zum Beispiel bei jeder Mahlzeit. Wenn man dreimal am Tag isst und dreimal am Tag Blutzuckerspitzen hat, das sollte so nicht sein. Was macht der Körper jetzt bei so einer einzelnen, nein, Entschuldigung, was macht der Körper jetzt bei so einer einzelnen Blutzuckerspitze? Er sieht das und er möchte das ja vermeiden und bringt den Zucker so schnell wie möglich in irgendwelche Zellen, um sie dann dort zu versorgen mit Zucker. Ja? Und da kommt dann Insulin mit rein, deswegen auch Insulinresistenz. Da kommt Insulin ins Spiel. Das ist das Taxi, was den Zucker aus dem Blut in die Zellen bringt. Und das ist erstmal wichtig und ganz normal.
So schön beschrieben, Taxi. Das hat, glaube ich, noch nie jemand so süß und so schön beschrieben, Alessia.
Ja, ich in meinem Coaching schreibe es immer gerne als, dann kommt der Günther mit seinem Insulintaxi und holt das dann ab. So. Und bringt das dann weg. Und das ist ganz normal und das ist vollkommen in Ordnung. So soll das sein. Das Problem ist, wenn das oft passiert in einem sehr großen Maße, bedeutet es das auch, dass sehr viel Taxis losfahren müssen, um das abzuholen. Und jetzt muss man es von der Seite der Zelle sehen. Wenn du einmal am Tag einen Postboten hast, der bei dir klingelt, dann machst du gerne die Tür auf. Ja? Wenn der 20 Mal in der Stunde klingelt, hast du irgendwann keine Lust mehr und machst die Tür nicht mehr auf. Und genauso ist es halt bei der Zelle auch. Die macht einfach irgendwann die Schotten dicht und lässt keinen Zucker mehr rein, weil sie ihn nicht braucht und weil sie ihn auch nicht möchte. Ja? Und dann geht's halt los, dass du immer mehr Insulin brauchst, also immer mehr Postboten, die klingeln, um immer weniger Zucker reinzubringen. Und das macht letztendlich dann Insulinresistenz aus, also dass das Insulin nicht mehr so gut wirkt, wie es eigentlich wirken sollte und dadurch der Zucker sich immer mehr im Blut aufstockt, bis man halt auf ein Level kommt, das nicht mehr gesund ist und man davon Probleme bekommt. Genau, und dann wenn die Insulinresistenz ganz stark ausgeprägt ist, ist halt einfach der Diabetes da. So. Ne?
Das ist dann so, wie wenn der Diabetes ist, wenn 1000 Taxis durch dein Blut fahren und immer buff, buff, buff gegen die Zelle und dann 1000 Unfälle geschehen, wenn ich jetzt mal
dein Kann man Bild so sagen. Oder einfach die Zelle nimmt einfach das Paket nicht an und du hast einfach einen Haufen Pakete im Blut. Also du hast diesen Zucker im Blut, den du nirgendwo hintun kannst. Und das Insulin wirkt auch nicht mehr. Ja?
Ja, irre.
Das ist das Problem.
Also erstmal Chapeau, wie du das hier gerade beschrieben hast. Das freut mich so sehr jetzt schon allein dafür. Du hast es so gut verbildlicht, dass man das richtig, man kann das richtig greifen, was du sagst. Also vielen Dank schon mal dafür. Was könnte man denn machen? Weil du weißt, wir haben ja auch schon ganz viel über Zucker. Wir hatten, glaube ich, so eine Sojasauce, wo wir dann auch meinten, nee, die nehmen wir doch nicht, weil da irgendwie Zucker oder so drin war. Weil du hast ja, glaube ich, den Ansatz, dass du sagst, man muss nicht komplett zuckerfrei sein. Das ist ein großer Teil auch deiner Arbeit. Wie siehst du das? Wie kann man sowas zum Beispiel wie Diabetes oder Fettleber oder der ganze Rattenschwanz, der da noch dran hängt, also wie kann man sich so nähern? Vielleicht stelle ich eher so die Frage, also eher eine hinzu anstatt von weg Frage. Wir hatten das Spiel von weg. Wie kann man sich so nähern? Oder hast du irgendwie 3 Tipps, wie man sich so nähern kann, dass man ganz viel Energie hat, ganz viel Kraft? Ernährung hat ja auch psychogene Wirkungsweisen. Wie mutig wir sind, was wir für Entscheidungen treffen, hängt auch von unserer Ernährung ab. Was sind deine Tipps als Ernährungsexpertin, Molekularmedizinerin und Abnehmcoach, was man machen kann, was man für 1000 Fragen, schon in deinem Gesicht, was man integrieren sollte in seinen Alltag?
Alles gut. Letztendlich, also um jetzt auf diese Zucker-Insulin-Komponente zu gehen, ist es, was ich gerade mit diesem Sensor mache, man muss es nicht mit dem Sensor machen, es geht um die Handlungstipps dahinter, seinen Blutzucker zu managen.
Mhm.
Wenn der Blutzucker insgesamt stabil ist und sich in normalen Schwankungen bewegt, bedeutet das, dass man keine Heißhungerattacken hat, dass man keine Energietiefs hat und dass man auch gut abnehmen kann, weil man auch kein Thema mit Insulin hat. Ja, also jetzt von dem Standpunkt, wenn man natürlich im Kaloriendefizit ist, das muss ich dazu mal sagen, weil alleine von gesunder Ernährung nimmt man nicht ab. Ja, zum Glück. Weil sonst wäre ich nicht mehr da und du auch nicht mehr da, ne? Sondern
ich mein, Thema drauf an. Oder was meinst
du? Ich meine, dass alleine, weil man sich gesund ernährt, heißt es nicht, dass man abnimmt.
Ach, spannend, weil ich muss sagen, bei mir war es so, als ich angefangen habe, Industriezucker zu vermeiden, also ich esse nur Datteln oder sowas, also habe ich tatsächlich 9 Kilo abgenommen. Und ja. Also bei mir war das schon so, dass ich mich angefangen habe, gesund zu ändern und ich habe richtig abgenommen.
Ja, das kann gut sein, aber es liegt immer auch ein Kaloriendefizit mit dahinter. Weil ohne Kaloriendefizit wird dein Körper niemals sagen, du, ich nehme ab. Es macht naturgesetzlich keinen Sinn, dass dein Körper sagt, ich werde Fett einfach zum Spaß los. Wenn dann hast du dann Entzündung reduziert, du hast wahrscheinlich deine Hormonbalance verbessert und weil du Dinge gewählt hast, die wahrscheinlich energieärmer waren und voluminöser und nährstoffreicher, wurdest du früher davon satt und konntest deswegen abnehmen.
Ja.
Aber allein davon nimmt man nicht ab. Wenn du genau die gleichen Kalorien zuführen würdest, wie durch ungesunde Ernährung würdest du dein Gewicht halten. Mit ein paar Abzügen, weil dein Darm nicht alles aufnehmen kann, wie es bei sehr verarbeiteter Nahrung ist, aber nahezu. Also das ist immer ein wichtiger Punkt. Kaloriendefizit ist immer die Grundvoraussetzung, sonst nimmst du nicht ab. Das funktioniert nicht.
Ja. Genau.
Deswegen Energiebilanz beim Thema Abnehmen und ich hack da immer so drauf rum, weil dann kommen so Sachen von, ach ja, die Person hat doch abgenommen wegen Sport und die Person hat doch abgenommen wegen gesunder Ernährung und die, weil, weiß ich nicht, Intervallfasten oder was auch immer, weil da immer ein Kaloriendefizit dabei ist und wenn du es nicht machst, nimmst du nicht ab. Punkt. Das ist einfach Fakt. Genau, aber um da zurückzukommen, Blutzuckermanagement bedeutet, wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst, egal ob das Nudeln sind, Kartoffeln, Brot, auch Obst, Datteln, was auch immer, dass das verbunden ist mit zum Beispiel Ballaststoffen. Also dass man sagt, okay, man fügt dem ganzen Gemüse hinzu im Gericht. Oder Proteine, das glättet auch die Blutzucker. Kurve. Dann zum Beispiel auch noch Essig. Das kann auch helfen, die Blutzuckerkurve zu stabilisieren. Oder Fett. Genau. Und das jetzt von dem Verdauungstechnischen funktioniert das. Oder man sagt, man benutzt einfach den Zucker, der dann in dem Blut hin und her schwimmt, in Massen und pumpt sie in die Muskulatur, weil man die Muskulatur benutzt, also in Form von Bewegung das verbraucht. Das ist dann auch kein Problem. Also wenn man irgendwas total Süßes isst oder Brotscheibe isst oder was auch immer und dann danach sich bewegt, geht das halt in die Muskulatur. Das ist kein Thema. Ja, das funktioniert auch insulinunabhängig. Da muss man kein Insulin bilden. Das ist dann auch ganz nett für die Bauchspeicheldrüse. Das ist so ein Punkt oder ein Tipp, den ich gebe. Und dadurch hat man diese Heißhungerattacken nicht und möchte dann irgendwie mehr essen und zu ungesunden Sachen greifen und so weiter. Und wie gesagt, kann einfach seine Energie stabil halten. Ja? Genau. Das ist das eine. Und das zweite ist, was ich als sehr wichtig empfinde, ist einfach, die Nährstoffe, die man braucht, zu decken. Das klingt jetzt erstmal sehr groß gefasst, aber ich sage jetzt mal, was die meisten Leute nicht auf dem Schirm haben, ist ihr Protein zu decken. Ja. Und da wirklich mal das für ein, zwei Tage mitzuschreiben, irgend so eine App da draußen zu nehmen, die eigentlich für Kalorientracking ist, aber das ist für den Moment total egal, sondern einfach sich das nur aufzuschreiben, damit das dann den Protein, die Proteineinnahme hochrechnet und man dann sehen kann, okay, wie viel Protein nimmt man denn so auf? Und da wäre es gut, wenn man bei Frauen so bei 90 Gramm Protein am Tag rauskommt, bei Männern in den meisten Fällen so mindestens 110, 120 Gramm. Genau. Und dann hat man da auch schon ziemlich viel für sich gemacht, weil das unglaublich sättigt. Und hier auch wieder bei Heißhungerattacken hilft, und auch gleichzeitig die Muskulatur unterstützt, dass sie funktionieren kann, wie sie soll, sich vergrößern kann oder einfach da bleibt. Ja, das ist auch total wichtig. Genau. Und dann Thema, ja?
Dazwischen, weil es ist so spannend. Ich freue mich so, dass du im Podcast bist. Warum meinst du, kommt es denn überhaupt dazu, dass man sich so ernährt, dass man ein Kalorien, was ist Gegenwert von Defizit, ein Übermaß, genau, Überschuss hat? Warum kommt das denn überhaupt? Also, weil man hat ja als Kind eigentlich auch normal gegessen. Und ich kenne wirklich viele, die dann irgendwann zunehmen. Oder, ne, also klar, hat das auch was mit so einer Konditionierung in der Familie zu tun. Denk bei uns, con le nostre nonne, mit unseren Omas. Wir haben wahrscheinlich viel gegessen in Italien. Aber woher kommt das? Weißt du, dass es das überhaupt gibt? Frage ich mich.
Also was ich in den meisten Fällen sehe, ist einfach keine ausreichende Nährstoffdeckung. Also wirklich Nährstoffdeckung, weil letztendlich, wofür ist der Hunger da? Zum einen fordert dieser genug Energie ein und das bedeutet einfach Kalorienzufuhr. Ja? Und das ist bei den meisten nicht so das Thema, dass sie auf ihre Kaloriendeckung kommen. Das ist ein Punkt, was zum Thema Sättigung führt. Das zweite, was für Thema Sättigung wichtig ist, sind die Nährstoffe in den Lebensmitteln neben den Kalorien. Und da haben wir hier, wie gesagt, zum Beispiel Proteine, irgendwelche Fette, irgendwelche Vitamine, Mineralien. Also es sind schon ein paar, ne? Deswegen seid ihr auch lieb zu euch. Natürlich, wenn ihr da noch nie drauf geguckt habt, noch nicht ernsthaft euch mit Ernährung beschäftigt habt, da vielleicht schon mal irgendwie wen hatte, der da drüber geguckt hat, dann wird das nicht optimal sein. Ist so. War bei mir auch so. Ja, und wie gesagt, ich kam aus dem Studium raus, wo man selber sagt, boah, molekulare Medizin, Forschung, was auch immer, hatte trotzdem keine Ahnung, wie man sich ernährt, muss ich ehrlich sagen. Und erst wenn man das so mitbekommt, die Leitlinien und so weiter, was so die wichtigsten Punkte sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das abdeckt, viel besser. Und ich sehe das auch bei meinen Klienten, was ich als erstes bei denen mache, ist an der Ernährung zu arbeiten, zu optimieren, ihnen die Sachen zuzuführen, die ihnen fehlen. Was halt oft ist, Proteine, Fette, und dann sind die satt und dann haben sie gar keinen Bock mehr zu essen, als sie verbrauchen, weil sie einfach satt sind.
Machen die auch einen Bluttest da, dass man guckt, welche Nährstoffe da sind? Es gibt das große und das kleine Blutbild, das du dann guckst, oder hörst du dir dann an, was sie erzählen? Weil meistens kriegt man es ja auch schon raus, wenn jemand erzählt, was er isst.
Ja, also genau, ich mache eine Anamnese. schreibe mir die ganzen Symptome runter und kann da schon viel ablesen. Dann dokumentieren sie natürlich die Ernährung für mich und ich gucke da drüber. Dann kann ich da auch schon viel sagen. Weil wenn du nicht genug Proteine isst, brauche ich nicht in dein Blut schauen, weil das wird nicht ausreichend sein. Ne? Und dann bei manchen Sachen gucke ich extra ins Blut. Genau. Und da ist das große Blutbild nicht ausreichend, weil das große Blutbild und das kleine Blutbild geben nur Aufschluss, beziehungsweise das große Blutbild, damit ich jetzt hier kein Hate von Ärzten bekomme. Das große Blutbild schlüsselt einfach nur die einzelnen Blutzellenkategorien auf. Daran kannst du aber nur Nährstoffdefizite erahnen. Richtig messen musst du den Wert selbst einzeln. Das bedeutet, du musst für Eisen, Ferritin nochmal messen. Du misst für die ganzen B-Vitamine, die einzelnen B-Vitamine und so weiter. Das liest du aus dem großen Blutbild nicht raus. Da kannst du im Endeffekt nur rauslesen, okay, die Person ist gerade erkältet oder nicht. Sie hat Leukämie, sie hat Blutarmut oder irgendwas anderes hat sich auf die Blutzellen ausgewirkt. Aber kannst nicht wirklich sagen, was.
Ja. Oh, ich weiß, ich war mal bei einer Ärztin, meinte, ich bin groß Blutbild, ich will wissen, wie das und das ist. Und sie meinte auch, ja, das kriegen wir so nicht raus. Und dann habe ich gefragt, ja, wie viel kostet es denn? Weil die meinte, ja, es kostet extra, wenn ich noch das rausfinden will. Das waren dann, glaube ich, so, also pro Ding meinte sie 15, pro Wert 15 Euro oder so. Das ist richtig teuer, sich so ein krasses, wenn man alles einzeln messen will, sich das machen zu lassen, das übernimmt nicht die Kasse. Ich glaube, das Große ja auch nicht schon, ne? Das ist Wahnsinn.
Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das kommt von Person zu Person drauf an. Aber ja, viele Werte werden nicht übernommen. Allein Vitamin D wird nicht übernommen. Und es kommt darauf an, je nachdem, wie aufwendig das ist, im Labor zu erheben. Da ich im Labor mal gearbeitet habe, bin ich so, ach ja, das ist ja gar nichts. Ich habe mit Antikörpern gearbeitet. Wenn du dich da verschüttest, sind mal kurz 8.000 Euro aus dem Fenster geflogen. Das geht ja noch. Aber natürlich, das sind Laborutensilien, die genutzt werden. Und sowas kostet halt Geld. Aber wenn man sich halt fragt, okay, möchte ich mir einen Blutwert angucken, der 30 Euro kostet, das ist einer der teuersten, ist Vitamin D. Oder gehe ich einmal essen? Ist halt einfach auch eine Einstellungssache, ne? Weil auch mal nachzugucken und zu gucken, wie es mir geht und dann gezielt das verbessern zu können, gibt unglaublich viel Lebensqualität, weil du dann zum Beispiel, also ich hatte eine Klientin, die konnte einfach nicht aufhören zu essen. Die konnte einfach nicht aufhören zu essen. Die hatte so einen Hunger. Und dadurch kam sie auch nicht ins Kaloriendefizit. Geschweige denn, wenn das nicht passiert, auch nicht in die Abnahme. Und das ist einfach schrecklich, weil sie denkt, es hat mit ihr zu tun. Sie fühlt sich in ihrem Körper nicht wohl. Sie ist nicht diszipliniert. Sie ist faul. Sie kriegt das nicht hin. Und die Frau war Ärztin. Also ist immer noch Ärztin. Ja, das liegt nicht an ihrer Disziplin, an ihrem Intellekt, was auch immer. Sie hatte einfach einen Haufen Nährstoffdefizite. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben das ausgeglichen. Und jetzt hat sie kein Problem mehr mit Heißhunger und wird satt und hat damit kein Thema mehr und hat nicht mehr diesen Food-Fokus. Ja, da kommt ja ganz viel noch mit rein. Und das, die Körperentwicklung ist gerade im Gange. Und was das alles macht mit ihrem Selbstbewusstsein, mit ihrem Wohlfühlen, dass sie sich einfach mehr genießt im Alltag im Sinne von Bikini anziehen und an den Strand gehen oder einfach Sachen anziehen, die man im Schaufenster sieht und dann in die man auch wirklich reinpasst, ist einfach geil, ne? Und das hat halt alles damit zu tun.
Würdest du sagen, Alessia, ja, dass Menschen, die auch viel Zucker essen oder so Heißhunger bekommen und dann beispielsweise zum Schokomuffin mit Industriezucker greifen, dass das auch oft ein Unwissen über mögliche Kalorie- und nicht Kaloriedefizite, Nährstoffdefizite ist? Also, dass Leute dazu greifen, Heißhunger haben und dann, dass aber dieser Zuckerhyper auch Nährstoffdefizit sein könnte?
Also, dass sie keine Nährstoffe enthalten, ist, glaube ich, vielen bewusst, aber
ich meine was anderes, dass die Leute, also wie deine Freundin oder die Ärztin, die ganz viel Nährstoffmangel, ich weiß nicht, was ihr gefehlt hat, hatte, oder beispielsweise sagen wir es bei Vitamin D, Und dass das resultiert, dieses fehlende Vitamin D, über das man nicht weiß, dass es fehlt, dass man immer wieder Hyper hat und vielleicht dann Zucker isst. Also meinst du, Zucker-Hyper können auch ausgelöst sein durch eigenen Nährstoffmangel von
Ja.
beispielsweise Vitamin D?
Ja. Also, was zum Beispiel ganz typisch ist, was Heißhunger macht, was ich sehe, ist zum Beispiel ein gewisser Mangel an Omega-3. Das ist jetzt eine Fettsäure, aber deswegen macht es Sinn, dass dein Körper dich immer hinbringen will zu sehr energiedichten Sachen, weil die Hoffnung ist, da ist Fett drin. Vielleicht ist da ja Omega-3 drin, ne? Wir hoffen mal. Fingers crossed, so, ne? Und genauso zum Beispiel auch bei Eisen. Viele Frauen haben keinen guten Ferritinwert. Der Referenzwert ist sehr viel niedriger als die Optimalwerte sind. Deswegen fällt das nicht so auf. Aber niedriger Ferritinwert führt zum Beispiel auch zu ziemlich starken Heißhunger. Ich hatte auch mal einen schlechten, also sogar Eisenwert. Ja, wenn sich das im akuten Eisenwert zeigt, ist es noch krasser, weil der Ferritinwert ist der Eisenspeicherwert. Und natürlich muss ich erst der Speicher leeren, bis sich das im akuten Blutbild zeigt. Aber wenn sich das halt da zeigt, dann ist es wirklich klinisch auffällig. Und ich war sogar da. Und ich sag euch, Leute, Eisenmangel macht so hungrig. Ich habe ganze Baguette-Stangen alleine gegessen und ich wurde nicht satt. Ich konnte nicht aufhören. Und erst als ich diesen Eisenmangel ausgeglichen habe, wurde es besser. Und dann habe ich gemerkt, okay, mit Omega-3 wurde es bei mir nochmal besser. Hatte ich auch einen Mangel. Dann mit proteinreicher Ernährung wurde es nochmal besser. Also es war bei mir eine Entwicklung. Was das Schöne ist, meine Klienten haben das in einer Woche durch. Ich brauchte dafür halt 6 Jahre. Ne? Dann wurde es mit Protein auch nochmal besser. Und jetzt merke ich bei mir, ich kann endlich mich satt essen. Ich bin befriedigt. Ich habe nicht mehr so ein Ding von, dass ich so viel mich reinschaufeln muss und immer wieder das Thema Essen mich nahezu belastet, sondern einfach nur Freude ist und ich mich dann satt esse und dann fühle ich mich befriedigt. Ja, und das kommt halt auf diese zwei Faktoren an, dass diese beiden Sachen gedeckt sind. Und wenn das gedeckt ist, dann kann man satt werden und dann kommt die Sättigung auch passend zum Energiebedarf. Ja, weil dein Körper sagt, es ist jetzt gut, ich brauche nichts mehr. Und dann gibt dir auch Massen an Schokolade nichts mehr, weil dein Körper einfach sagt, ich bin voll, brauche das nicht. Ne? Das ist auch ein ganz großes Thema beim emotionalen Essen, dass viele meinen, auch hier, ich muss mir einfach nur meine Gefühlswelt anschauen, aber es hat auch immer eine körperliche Komponente, weil ansonsten würde dein Körper dich ja nicht dafür belohnen, dich zu überessen, wenn es nicht einen Grund hätte. Sonst würde er sagen, nee, du, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann wird sich das auch nicht gut anfühlen.
Ja.
Ja.
Oh, das ist mega spannend. Du hast so tolle Sachen jetzt gesagt. Also ich danke dir so, dass du jetzt gerade hier bist und auch nochmal für alle, die das hören, die vielleicht sagen, ja, ich habe so viel Heißhunger, ich esse viel Zucker. Das schreiben mir wirklich viele, die jetzt Gott sei Dank auch durch den Podcast zuckerfrei werden. Aber sich auch mal die Nährwerte anzugucken, allein wie du die Insulinresistenz mit diesen Taxis beschrieben hast, dieser Horrorfuß, dieser Diabetesfuß, den hoffentlich keiner bekommt.
Ja.
Also danke, das ist, also ich danke dir, dass du das machst, was du machst und dass du das so gut erklären kannst. Weil das eine ist es zu wissen, das andere ist der Transportweg zum anderen. Also dass du das so gut, ja, so spannend auch. Man denkt ja auch manchmal, ja, so ein bisschen uninteressant. Also es war so spannend, wie du das hier alles erklärt hast. Also ich danke dir, dass du da bist und ich verlinke alles zu dir. Du schickst mir hoffentlich alles, aber ich kenne ja schon auch deine Website. Ich verlinke alles zu dir sowieso in den Shownotes. Du machst tolle Sachen. Also ich gucke bei dir auch immer gerne rein. Und willst du noch einen Ultra-Tipp teilen für alle auf der Zuckerfrei-Reise vielleicht, die gerade dabei sind, zuckerfrei zu werden jetzt am Ende des Podcasts?
Ja, verbindet das trotzdem mit Proteinen und Fetten und so weiter, weil auch eine Dattel kann sehr hungrig machen, ne? Aber wenn man, was das Schöne ist an der ganzen zuckerfrei Idee, ist, dass man mehr dazu kommt, unverarbeitete natürliche Lebensmittel zu essen und dass die Wahrscheinlichkeit dann höher ist, dass man die Sachen besser decken kann. Und deswegen, wenn wir zu Andrea kommen, wenn die so einen geilen Riegel macht mit Nüssen und Schoki, dann ist das super von der Kombination. Also auch ihre Nice-Tarts, das habe ich ihr damals schon gesagt, sind auch blutzuckertechnisch echt eine coole Sache, weil sie das verbindet. Und wenn man das macht, dann ist das eine super Sache und man kann Süßigkeiten genießen und wird davon satt. Und das ist dann der Vorteil, wenn man sich Zucker, wenn man auf industriellen Zucker verzichtet, dass wir da halt direkt Obst haben, was auch schon Ballaststoffe mit drin hat und auch schon Nährstoffe. Und das einfach noch ein bisschen kombinieren mit Fett, Proteinen, Bewegung und so. Und dann ist das geil.
Wir haben gestern, ich hatte gestern so einen Zuckerfrei-Kaffeeklatsch, da haben wir den ultimativen Tipp nochmal, weil das mir mal gar nicht klar, dass es ein Tipp ist. Wenn es zum Beispiel eine Dattel ist, dass du da auf jeden Fall Nussmus drüber machst.
Ja,
Ne?
genau.
Also immer, alle sagen, ja, die Nussmusse, die wollen wir nicht, aber die sind eigentlich the best, auch auf eine Banane, Nussmus drauf. Damit hast du quasi schon so einen Stopper integriert.
Ja, weil, um das noch ganz kurz zu verstehen, in der Dattel ist ja auch Glucose, genauso wie im industriellen Haushaltszucker. Nur was du halt, es ist halt anders verpackt. Aber wenn dieser Zucker in deinen Körper kommt, halt isoliert, führt der auch trotzdem zu diesen Blutzuckerspitzen. Na, du kannst auch von Haufen Datteln Heißhunger bekommen. Hier genau das gleiche am Blutzuckermanagement machen, auch im Kopf haben. Das sind auch Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind super, man muss sie nur immer kombinieren. Und dann ist man da stabil und dann reicht einem auch ein oder zwei Riesen-Mitu-Datteln mit Nussmus und dann ist auch wieder gut. Ne? Ja.
Alessia, grazie mille, che c'eri. Jetzt sage ich wieder Jiddisch. Mir fatto. Und ja, danke, dass du da warst.
Gerne. Ich freue mich, da gewesen zu sein und ja, ich freue mich, wir sehen uns bald wieder, hoffentlich.
Ihr Lieben, also ich hoffe, ihr seid mindestens genauso inspiriert wie ich. Ich war danach ja einfach total happy über dieses Gespräch und Alessia hat ja auch erzählt, dass sie diese Frage im Studium stellt und fragt, ja, warum bekämpfen wir das denn nicht davor, anstatt Medikamente zu nehmen? Und that's it, wirklich. Also genau so ist es. Lasst uns einfach jetzt schon so gut essen und uns ernähren mit den besten, ja, Nahrungsmitteln, alles, was uns gut tut und gar nicht erst es dazu kommen lassen, dass wir irgendwas haben, sei es auch nur bisschen Zellulite, bisschen Haarausfall. Es müssen nicht immer diese Brecher-Krankheiten sein. Und wirklich, lasst uns da einfach jetzt schon was machen. Dafür bin ich total. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mit auf dieser zuckerfreien Journey dabei bist. Zu Alessia verlinke ich dir alles in den Shownotes. Sie heißt Alessia Schulz, fand ich auch irgendwie süß. Una Italiana mit Schulz als Nachnamen. Fand ich richtig. War die irgendwie süß. Ich verlinke dir auf jeden Fall alles zu ihr in den Shownotes. Sie ist total spannend. Also schau sie dir gerne an. Und wenn du dabei sein willst, weil wenn du die Folge jetzt hörst, ist es wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch oder vielleicht Donnerstag. Also sei so gerne dabei bei unserem Live-Backen am Sonntag. Wir überlegen noch, was wir machen. Aber es gibt einfach so viel. Ihr habt auch so viele Wünsche geäußert. Also wenn du jetzt sagst, boah, ich habe so dieses eine, wo ich denke, ohne das kann ich nicht. Bitte schreibt mir bei Instagram @zuckerfreibeginnt im Kopf, was es ist. Wir versuchen es nachzumachen in Industrie zuckerfrei. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und das Krasse ist, dass es so viel leckerer ist. Also wirklich. Und ja, sowieso vernetzt dich super gern @zuckerfreibeginnt im Kopf mit mir. Da würde ich mich von Herzen freuen, einfach auch zu wissen, wer du bist, wer den Podcast hört, was du dir wünschst zu essen, was dich beschäftigt, wo du auf deiner Zuckerfreireise bist, weil jeder ist ja in einer anderen Etappe. Gibt es auch eine tolle Folge zu. Das heißt die Zuckerfreistufen, glaube ich, heißt sie. Gucke ich mal. Ich verlinke sie dir auf jeden Fall in den Shownotes. Und ja, ich freue mich total, dass es dich gibt. Und für alle, die nicht beim Live-Backen dabei sein können, wollen, müssen, für die gibt es eine Aufzeichnung auf meinem YouTube-Kanal. Leandra Fili oder Zuckerfreibeginn im Kopf, da findest du es eigentlich direkt, wenn du es eingibst bei YouTube. Da sind dann alle Aufzeichnungen von diesen unfassbar leckeren Sachen, die wir gemacht haben. Also ja, schau so gern rein. Da steht auch was du brauchst. Und du kannst es da einfach nochmal mit uns mitmachen in deinem Tempo und ja, machst dir Sachen nach. Also ihr Lieben, ich freue mich total, wenn ihr euch mit mir vernetzt, @zuckerfreibeginnt im Kopf oder reinschaut bei YouTube und abonniert. Habe ich auch noch nie so gesagt. Also freue ich mich total. Da werden jetzt auch noch mehr Videos kommen. Was habe ich noch nicht ganz verraten, aber da passiert jetzt auf jeden Fall noch mehr, weil ich einfach so gern, ich will, dass man einfach rundum gebettet ist mit diesem Thema auf dem Ohr im Podcast oder bei Instagram, wo es immer wieder neue Impulse gibt und Inspiration. Also schau wirklich gern vorbei und auch bei YouTube, wenn man was nachbacken will oder denkt, mein Gott, was soll ich machen? Genau. Also, jetzt höre ich wirklich auf. Einen ganz, ganz schönen Abend, Tag oder eine ganz, ganz schöne Woche dir.
Wir hören uns, wir sehen uns bei Instagram und danke, dass du mit auf dieser Reise bist, wirklich. Ich hatte mir das vor 2018 nicht mehr erträumen lassen, dass es das alles gibt und dass so viele Leute daran interessiert sind und dass wir so viele sind und dass den Podcast so viele Leute hören. Das hätte ich nie gedacht. Also ihr Lieben, un abbraccio, ci sentiamo, alla prossima, denn zuckerfrei beginnt im Kopf, deine Lea.